HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Io invece ho perso. Nella politica italiana non perde mai nessuno.
Ich hingegen habe verloren. In der italienischen Politik gibt es keine Verlierer. Sie siegen nicht, aber sie verlieren nie. Nach Wahlen bleibt alles, wie es war.
Ich glaube, die Italiener haben viel Erfahrung, mit solchen Situationen umzugehen. Und deswegen befürchte ich gar nichts.
Ich bin anders. Ich habe verloren und sage das laut, mit einem Frosch im Hals, weil wir keine Roboter sind.
Perché non siamo robot.
Italien muss wirtschaftlich, politisch den Weg, den Ministerpräsident Renzi in den letzten 3 Jahren gegangen ist, mit großer Konsequenz fortsetzen.
Zuerst machen wir ein Wahlgesetz, ab dann kann gewählt werden. Das hängt davon ab, wie lange wir für das Gesetz brauchen. Wir wollen Wahlen sofort, wir können mit jedem beliebigen Gesetz wählen, Hauptsache unverzüglich.
No!
Anderswo machen sich Politiker schon mal zum Clown. In Italien werden die Clowns Politiker. Der da zuletzt sein No ins Publikum brüllte, das war Beppe Grillo. Der Name klingt übrigens in Italien genauso wie bei uns, als habe einer Grillen im Kopf. Il Grillo ist die Grille und auch die Flause oder die Laune. Nein, haben die Italiener am Sonntag zur Verfassungsreform gesagt, mit der das italienische Politiksystem wieder handlungsfähig und viel schlanker gemacht werden sollte. Gestern Abend hat der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi seinen Rücktritt eingereicht. Aber der Staatspräsident hat ihn gebeten, noch zu bleiben, bis wenigstens der Haushalt für das nächste Jahr verabschiedet ist. Was dann kommt, ist unklar. Neuwahlen fordert die Opposition. Eine neue Regierung ist die Option des Staatspräsidenten. Reformen, wie sie Matteo Renzi angegangen ist, werden wohl erst einmal nicht mehr folgen. Damit kann man in Italien offenbar nur scheitern. Und also bleibt erst einmal alles beim Alten, was genau das ist, was die Neinsager nicht wollten. Aber das kennen die Italiener schon. Seit Jahren befindet sich das Land in einer Art rasendem Stillstand. Großer Lärm, keine Bewegung. Selbst die Arbeitslosenzahlen stagnieren, auf sehr hohem Niveau allerdings. Nur auf den Konten, da gibt es Wachstum, die Staatsschulden, die steigen. Risotto alla Renzi, wohin geht die italienische Reise, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Matteo Renzi, der als der große Reformer angetreten war und tatsächlich auch einiges verändert hat im bis dato starren italienischen Politiksystem, dieser Matteo Renzi ist am Ende gescheitert. Auch, weil er einigermaßen selbstverliebt sein politisches Schicksal an das Ja zum Referendum gekoppelt hatte. Aber was wollte Renzi eigentlich wirklich? Tassilo Forchheimer aus Rom.
Als früherer Bürgermeister von Florenz ist Matteo Renzi tausende Male am David von Michelangelo vorbeigegangen. Die berühmte Statue ist über 5 Meter groß, wiegt fast 6 Tonnen und wurde aus einem einzigen Marmorblock hergestellt. David war also irgendwie schon immer da. Das Kunststück von Michelangelo bestand lediglich darin, dass er einfach alles Überflüssige weggeschlagen hat. So hätte es Matteo Renzi auch gern mit der italienischen Verfassung gemacht.
Ich glaube nicht, dass Politik eine inakzeptable Zahl an Politikern bedeutet, wie wir sie in Italien haben. Ich glaube nicht, dass man mit einem System weitermachen kann, wo die Selbstbezogenheit der öffentlichen Verwaltung von allen jahrzehntelang kritisiert wird und dann zum gegebenen Zeitpunkt nicht geändert wird. Nach einer über 30-jährigen Diskussion sah Matteo Renzi diesen Zeitpunkt am vergangenen Sonntag gekommen.
Die Demokratie in Italien basiert heute auf einem parlamentarischen System. Als wir die Vertrauensfrage gestellt haben, haben wir vorgeschlagen, das System zu vereinfachen, das Zweikammersystem abzuschaffen, die Kosten der Politik zu vermindern und mehr direktes politisches Handeln zu ermöglichen. Soll konkret heißen, Matteo Renzi wollte all jene Artikel der Verfassung ändern, die sich seiner Ansicht nach als nicht mehr zeitgemäß erwiesen haben, allen voran das sogenannte perfekte Zweikammersystem, das dafür sorgt, dass die Gesetzgebung in Italien im Normalfall langsamer abläuft als in anderen Ländern, weil sich zwei gleichberechtigte Parlamentskammern gegenseitig kontrollieren und am Ende zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen müssen. Wer in so einem System erfolgreich sein will, sollte etwas von Gemauschel und Geschacher hinter den Kulissen verstehen. Ich glaube an Italien und deshalb müssen wir es ändern. In den 1000 Tagen und den 1000 Nächten, die ich in diesem Gebäude verbracht habe, habe ich herausragende, einzigartige Chancen gesehen. Doch damit diese Chancen genutzt werden können, müssen wir durchstarten und uns nicht treiben lassen. Man muss an die Zukunft glauben und nicht recht und schlecht vor sich hinlegen. Als einen Schritt in die Zukunft verstand Renzi auch die geplante Abschaffung der Provinzen und eine Neuordnung des Miteinanders von Zentralstaat und Regionen. Mit dem Referendum wäre zudem das KNEL abgeschafft worden, eine Art Wirtschaftsbeirat mit Initiativrecht in der Gesetzgebung. Klingt gut, hat sich aber über Jahrzehnte als nutzlos erwiesen. Kurz und gut, Renzi wollte gemeinsam mit den Seinen Italien auf mehr Effizienz trimmen.
Chi lotta per un'idea non può perdere.
Wer sich für ein Ideal einsetzt, kann nicht verlieren. Eure Idee war wunderbar, vor allem in diesem europäischen politischen Moment. Ihr wolltet die öffentlichen Angelegenheiten den Bürgern wieder näher bringen, den Populismus bekämpfen, das System vereinfachen und Bürger und Firmen einander näher bringen. Hinter all dem Enthusiasmus stand wahrscheinlich wirklich der Wille zu einer positiven Veränderung, den viele Italiener Renzi allerdings nicht abgenommen haben. Einer seiner Spitznamen lautet der kleine Duce. Das kommt nicht von ungefähr. Wenn Renzi von einer Sache überzeugt ist, dann wird nicht lange argumentiert. Gefolgsleute haben gefälligst mitzumarschieren. In der italienischen Fernsehdemokratie verstärkt sich dieser Effekt. Renzi kommt vor allem auf dem Bildschirm ziemlich eingebildet rüber, selbst dann, wenn er fast schon demütig seinen Hut nimmt.
Credo nella democrazia.
Ich glaube an die Demokratie. Deshalb darf einer, der verliert, nicht so tun, als wäre nichts, pfeifend ins Bett gehen und hoffen, dass die Nacht schnell vorbei ist. Dass die Nacht so dunkel wird, hatte Renzi nicht erwartet. Ziemlich sicher hat er mit seinem Abgang aber nicht das letzte politische Wort gesprochen. Vielleicht nimmt er sich ja ein Beispiel an David. Der hat am Ende schließlich auch gegen Goliath gewonnen.
Und steht immer noch in Florenz, weil dort Michelangelo alles Überflüssige weggenommen hat. Schöner Vergleich von Tassilo Forcher immer aus Rom. Bloß weiß ich nicht so genau, wenn man am italienischen Politiksystem alles Überflüssige wegnehmen würde, was dann noch übrig wäre. Ulrich Glassmann, Politikwissenschaftler und Professor für vergleichende Institutionenanalyse an der Europa-Universität Flensburg. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwenk.
Wenn sich ein ganzes Volk, und ich glaube, da waren sich die Italiener im Laufe der letzten Jahrzehnte im Klagen ziemlich einig, zumindest im Klagen, wenn sich also ein ganzes Volk jahrelang über die Selbstblockade der Politik beschwert, dann ist es doch eigentlich eine gute Idee gewesen von Renzi, da mal eine grundlegende Reform anzugehen, oder?
Ja, das stimmt. Allerdings ist diese Reform auch sehr, sehr kompliziert gewesen und nicht ganz einfach zu verstehen. Es sind ja insgesamt 46 Verfassungsartikel gewesen, die hätten umgeschrieben werden sollen. Und dazu kommt, dass Renzi dieses Referendum ja sehr an seine Person gekoppelt hat, sodass viele eigentlich gar nicht mehr in der Sache darüber nachgedacht haben, ob das jetzt eine gute Reform ist oder nicht, sondern es als Möglichkeit verstanden haben, Renzi und seine Regierungsarbeit zu bewerten. Aber generell ist es sicherlich so, dass das Zweikammersystem, wie es in Italien schon so lange existiert, seit langem schon keinen professionellen Gesetzgebungsprozess mehr zulässt. Und genau das hat Renzi im Blick gehabt. Man hat schon sehr oft, weil es eben diese Blockaden zwischen Senat und Abgeordnetenhaus gibt und sehr viele Gesetzesvorlagen immer hin und her geschoben wurden zwischen den Kammern, Umwege gesucht, um dann bestimmte Gesetze, die also nur für kleinere Wirtschaftsräume in Italien galten, im Ausschuss zu beschließen, gar nicht ins Plenum vorlassen zu müssen, um überhaupt weiterzukommen. Und diese verschleppende Gesetzgebung und schließlich auch die Verwässerung von Reformen ist etwas gewesen, wogegen sich Renzi jetzt mit dieser Reform versucht hat durchzusetzen. Und das ist ihm offensichtlich nicht gelungen.
Aber was ich Ihrer Rede entnehme, ist, Italien wäre handlungsfähiger geworden mit der Reform, wenn sie durchgegangen wäre.
Das ist natürlich aufgrund der Komplexität dieser Reform nicht ganz leicht einzuschätzen. In Bezug auf den Parlamentarismus kann man, glaube ich, sagen, dass es tatsächlich einfacher gewesen wäre, Gesetze zu machen. Aber man muss ja eben auch in Rechnung stellen, dass es hier eine bestimmte Geschichte gibt, dieses Verfassungsprinzip in Italien, nämlich, dass man nach 20 Jahren Faschismus ein System haben wollte, als man die Verfassung 1948 verabschiedete, dass viele Blockaden hat und zulässt.
Das heißt, da wurde daraus gelernt, dass man eben nicht mehr durchregieren sollte. Und das ist das, was auch ein bisschen jetzt Renzi, Piccolo Duce haben wir ja eben schon gehört, dass Renzi vorgeworfen worden ist, wenn der Piccolo Duce gekommen wäre und durchregieren hätte können. Das ist die Angst gewesen, die dahinter steckt, oder?
Ja, ganz genau diese Koppelung, also der Vereinfachung einerseits und zum anderen der Regierungsstil von Renzi hat hier das Problem erzeugt. Denn Renzi ist vom Regierungsstil her wirklich nicht unbedingt immer auf Konsens ausgewiesen. Vor allem bei seinen Arbeitsmarktreformen hat er viele Verbände verärgert, er hat die Gewerkschaften gegen sich aufgebracht. Und das ist sicherlich nicht gut angekommen bei vielen Mitgliedern dieser Gewerkschaften. Das heißt also, man hat schon ein bisschen Angst gehabt, dass jetzt hier ein System entsteht, in dem Renzi immer mehr machen kann, was er will.
Nun habe ich bei dem Beitrag hatte ich eine leichte Erinnerung an deutsche Verhältnisse es ist schon 15 Jahre her. Als hier die Arbeitsmarktreformen auf den Weg gebracht worden sind, allerdings natürlich in einem völlig anderen System, ohne Volksabstimmung und mit dem Versuch eines Konsenses. Hat es den Versuch in Italien gar nicht gegeben?
Also man muss sich klar machen, dass es in Italien erstens ein anderes System der Arbeitsbeziehungen gibt. Die Gewerkschaften sind viel fragmentierter als in Deutschland. In Deutschland ist es noch komplizierter, dafür Einigung zu sorgen.
Das heißt, man hat viele Gesprächspartner, nicht wenige.
Man hat mehrere Gesprächspartner auf jeden Fall und das macht es alleine schon nicht leicht. Und dann muss man eben auch sehen, dass es natürlich nicht die einzige Reform war. So, Renzi hat eine Fülle von Reformen angekündigt und zum Teil auch durchgeführt, unter anderem eben die Arbeitsmarktreform, den sogenannten Jobs Act, mit dem er den Kündigungsschutz gelockert hat. Das war schon lange gefordert und anderes mehr. Und genau diese Dinge waren natürlich unpopulär unter den Gewerkschaften.
Darf man eigentlich, das ist auch noch eine Frage, die sich da so ergibt, weil es ja ein Referendum war, darf man das Volk nicht fragen, wenn man reformieren will, zumindest in diesen Zeiten, wo dermaßen polarisiert wird?
Also man darf das Volk zum Glück natürlich fragen und das gehört selbstverständlich auch zu einer Demokratie. Allerdings sehe ich schon die Gefahr, dass Referenden in der momentanen Zeit immer mehr aufgebauscht und personalisiert werden. Und das ist leider auch etwas, was man Renzi vorwerfen muss. Also einerseits wird ja gesagt, im Grunde hätten jetzt die Populisten gewonnen, nämlich Beppe Grillo mit seiner Fünf-Sterne-Bewegung, der natürlich im ganzen Land gegen diese Reform mobil gemacht hat, muss man wirklich sagen. Aber andererseits hat Renzi durch diese Verknüpfung und Personalisierung seiner Politik eben auch dafür gesorgt, dass dass viele Bedenken entstanden sind hinsichtlich der Reform. Und Referenten sind dann eben, wenn sie in dieser Weise populistisch werden und auch personalisiert sind, eben dann sind sie keine gute Idee mehr, weil es nicht mehr um die Sache geht.
Woher kommt denn die Stimmung, auf der Beppe Grillo und die Lega Nord zum Beispiel so gut spielen können in Italien gegen die da in Rom? Denn die anderen sind ja auch Politiker. Also es geht ja nicht gegen die Politiker.
Naja, also ökonomische Situation in Italien ist wirklich sehr, sehr schwierig. Gerade 2014 war das schlimmste Jahr, muss man sagen, mit einer Rekordarbeitslosigkeit von 12,7%, die höchste Arbeitslosigkeit seit der Nachkriegszeit in Italien. Das hat sich jetzt gerade etwas leicht gebessert, sodass man auch nicht gerade begeistert war über das Referendum, weil es so ungünstig lag, da sich die Wirtschaftslage gerade wieder etwas entspannt hat. Aber eben im Mezzogiorno liegt die Arbeitslosigkeit immer noch bei 20% im Durchschnitt aller südlichen Regionen. Und von der Jugendarbeitslosigkeit müssen wir gar nicht reden. Das ist ja auch in Deutschland bekannt, dass sie so extrem hoch ist. Das heißt, diejenigen, die auf jeden Fall etwas gegen diese Politik haben, sind vor allem die jüngeren Leute, weil sie sehen, dass sie schon seit langem den Kürzeren ziehen. Aufgrund von vielen Reformen übrigens auch, die nicht nur Renzi gemacht hat. Also seit den 90er Jahren sind sehr viele Einschnitte im italienischen Wohlfahrtsstaat gemacht worden. Die Rentenreformen haben dazu geführt, dass es seitdem eben nicht mehr dieselben Rentenansprüche gibt. Erwerbseinkommen für Berufseinsteiger sind gefallen. Wenn Auszubildende Ausbildungsverträge abschließen, werden sie niedriger eingruppiert. Das geht alles zu Lasten der Jüngeren. Und nun ist es allgemein so, dass aufgrund der schlechten Wirtschaftslage auch das Armutsrisiko allgemein im Land gestiegen ist. Also der Corriere della Sera hat heute gemeldet, dass es bei 28,7% in ganz Italien liegt und im Mezzogiorno also tatsächlich jeder Zweite davon betroffen ist.
Ulrich Glassmann, Professor für Vergleichende Institutionenanalyse an der Europa-Universität Flensburg. Recht herzlichen Dank. Risotto alla Renzi, wohin geht die italienische Reise? Der Tag in HR2 Kultur. Jetzt gehen wir erstmal auf eine ganz andere italienische Reise, und zwar mit Johann Wolfgang von Goethe an den Gardasee.
Wie sehr wünschte ich meine Freunde einen Augenblick neben mich, dass sie sich der Aussicht freuen könnten, die vor mir liegt. Heute Abend hätte ich können in Verona sein, aber es lag mir noch eine herrliche Naturwirkung an der Seite, ein köstliches Schauspiel, der Gardasee. Den wollte ich nicht versäumen und bin herrlich für meinen Umweg belohnt. Wenn man hinabkommt, liegt ein Örtchen am nördlichen Ende des Sees und ist ein kleiner Hafen oder vielmehr Anfahrt daselbst. Es heißt Torbole. Die Feigenbäume hatten mich schon den Weg herauf häufig begleitet, und indem ich in das Felsamphitheater hinabstieg, fand ich die ersten Ölbäume voller Oliven. Hier traf ich auch zum ersten Mal die weißen kleinen Feigen als gemeine Frucht, welche mir die Gräfin Landri verheißen hatte. Aus dem Zimmer, in dem ich sitze, geht eine Türe nach dem Hof hinunter. Ich habe meinen Tisch davor gerückt und die Aussicht mit einigen Linien gezeichnet. Man übersieht den See beinahe in seiner ganzen Länge. Nur am Ende links entwendet er sich unseren Augen. Das Ufer, auf beiden Seiten von Hügeln und Bergen eingefasst, glänzt von unzähligen kleinen Ortschaften. Nach Mitternacht bläst der Wind von Norden nach Süden. Wer also den See hinab will, muss zu dieser Zeit fahren. Denn schon einige Stunden vor Sonnenaufgang wendet sich der Luftstrom und zieht nordwärts. Jetzt so nach Mittag wehet er stark gegen mich und kühlt die heiße Sonne gar lieblich.
Johann Wolfgang von Goethe. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft in Europa. Und wie vor dem Referendum alle Wirtschaftswissenschaftler und Weisen und Warner immer wieder gesagt haben, too big to fail. Wenn aber das Referendum scheitern würde, so die Prognose, dann könnte das ganze Land in Schieflage geraten. Und das wäre dann nicht nur zu groß zum Scheitern, das wäre dann leider auch zu groß zum Retten. Denn die italienische Staatsverschuldung ist auch eine der größten in Europa. Ebenso die Arbeitslosenquote, haben wir schon gehört, vor allem bei den jungen Leuten. Wenn die italienischen Banken, die Milliarden an faulen Krediten mit sich herumschleppen, scheitern sollten, wenn dann auch noch das Land selbst gestützt werden müsste, dann wäre das womöglich auch für die ach so potente Europäische Zentralbank mit ihrem italienischen Präsidenten eine Nummer zu groß. Also, wie geht es nun der italienischen Wirtschaft, so die bange Frage nach Rom?
Wer Matteo Renzi in der Nacht von Sonntag auf Montag nach dem gescheiterten Referendum zugehört hat, der könnte meinen, Italiens Wirtschaft habe kein Problem. Seine Regierung, über 1000 Tage im Amt und damit länger als die allermeisten Regierungen der Nachkriegszeit, hinterlasse geordnete Verhältnisse, sagte er.
Lasciamo la guida dell'Italia con un paese che è passato dal meno 2%.
Wir geben die Führung eines Landes ab, das von einem negativen Wirtschaftswachstum von minus 1 auf plus 1% angestiegen ist, das 600.000 neue Arbeitsplätze hat, dank eines Arbeitsmarktgesetzes, auf das seit Jahren gewartet wurde, mit einem steigenden Export und sinkender Verschuldung. So kann man es sehen. Tatsächlich aber war in den letzten Tagen und Wochen die Nervosität gewachsen. Wie würden die Märkte auf ein No reagieren? Würde Italien abgestraft und käme das Land wieder an den Rand einer Krise wie Ende 2011? Damals waren die Zinsaufschläge für italienische Staatsanleihen in die Höhe geschnellt. Italien musste auf einmal viel mehr Geld für die Refinanzierung ausgeben und geriet darüber an den Rand einer Staatspleite. Die Übergangsregierung unter Mario Monti musste zum Stopfen der Haushaltslöcher gleich mehrere Steuern erhöhen und würgte die Wirtschaft völlig ab. Jetzt ist die Lage eine andere, denn die Europäische Zentralbank kauft im Namen des sogenannten Quantitative Easing auch italienische Staatsanleihen im großen Stil, bisher schon für etwas über 188 Milliarden Euro. Andere Voraussetzungen also, auch deshalb ist der große Einbruch an den Märkten bislang ausgeblieben. Auch wenn ein Jahr für die Verfassungsreform gut gewesen wäre, sagt Giovanni Orsina, Professor für Politikwissenschaft in Rom. Mit einem Jahr wäre es einfacher gewesen, die Reform zu machen, die Probleme im Verhältnis zwischen Italien und Europa lösen. Nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht im nächsten Monat, sondern dann, wenn die Europäische Zentralbank den massenhaften Kauf von Staatsanleihen stoppt oder verringert. Ich sehe größere Probleme in einem Jahr oder in eineinhalb als morgen.
che problemi domani.
Denn ein Ende des Anleihenkaufprogramms kommt bestimmt und darauf ist Italien zurzeit nicht vorbereitet. Aber es gibt auch ein kurzfristiges Problem und dafür steht die Bank Monte dei Paschi di Siena. Das älteste Geldhaus der Welt sitzt auf faulen Krediten von über 40 Milliarden Euro, hat schon 8 Milliarden aus 2 Kapitalerhöhungen der letzten beiden Jahre verbrannt und braucht jetzt dringend weitere 5 Milliarden. Die Investoren reagieren verständlicherweise zögerlich, weil Monte dei Paschi seit Jahresbeginn über 80% seines Börsenwerts verloren hat. Italien hat ein Problem, sagt Dino Pesole, der für die Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore schreibt.
Il problema principale riguarda la questione delle banche.
Das größte Problem ist das der Banken, denn im Gegensatz zu den Staatsanleihen gibt es keinen Schutzschirm der Europäischen Zentralbank, der Bankaktien schützt. Die Regierung, die, wie ich hoffe, in wenigen Tagen kommt, wird sofort garantieren müssen, dass die Rekapitalisierung der Bank Monte dei Paschi di Siena schnell und gut abgeschlossen wird. Berichten zufolge soll es schon einen Notfallplan geben, eine Rettung durch den italienischen Staat, die angeblich mit Brüssel abgestimmt ist. Denn wenn Monte dei Paschi pleite geht, müssten eigentlich auch die rund 150.000 Kleinanleger in die Tasche greifen. Eine Pleite der Bank hätte Folgen, die man nur schwer abschätzen kann. Auch deshalb kommt das Nein zum Referendum zur Unzeit, denn in politisch instabilen Zeiten sind auch wirtschaftliche Rettungsmanöver schwieriger. Auch deshalb wünschen Fachleute Italien jetzt möglichst stabile Verhältnisse und eine Regierung, die handlungsfähig ist. Doch nach dem gescheiterten Referendum und vor dem bevorstehenden Rücktritt von Matteo Renzi könnte das ein Problem werden.
Aus Rom, Jan-Christoph Kitzler. Isabel Hoffmann, Europa-Expertin der Bertelsmann-Stiftung am Telefon. Guten Tag. Frau Hoffmann? Hallo? Wir hören Sie nicht. Vielleicht hören Sie uns. Irgendwas funktioniert da nicht. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Goethe. Risotto alla Renzi haben wir den Tag heute genannt. Wohin geht die italienische Reise? Und hier geht es jetzt weiter mit der italienischen Reise von Wolfgang Goethe, noch einmal am Gardasee.
In der Abendkühle ging ich spazieren und befinde mich nun wirklich in einem neuen Lande, in einer ganz fremden Umgebung. Die Menschen leben ein nachlässiges Schlaraffenleben. Erstlich haben die Türen keine Schlösser. Der Wirt aber versicherte mir, ich könnte ganz ruhig sein und wenn alles, was ich bei mir hätte, aus Diamanten bestünde. Zweitens sind die Fenster mit Ölpapier statt Glasscheiben geschlossen. Drittens fehlt eine höchst nötige Bequemlichkeit, so dass man dem Naturzustande hier ziemlich nahe kömmt. Als ich den Hausknecht nach einer gewissen Gelegenheit fragte, deutete er in den Hof hinunter. Der Wirt verkündigte mir mit italienischer Emphase, dass er sich glücklich finde, mir mit der köstlichsten Forelle dienen zu können. Mein eigentlich Wohlleben aber ist in Früchten, in Feigen, auch Birnen, welche da wohl köstlich sein müssen, wo schon Zitronen wachsen.
Vielleicht haben wir jetzt auch eine köstliche Verbindung zu Isabel Hoffmann, Europa-Expertin der Bertelsmann-Stiftung. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Schön.
Jetzt klappt das. Der italienische Präsident Mattarella setzt auf Stabilität. Er hat Matteo Renzi gestern Abend gebeten, Ministerpräsident zu bleiben, bis der Haushalt fürs nächste Jahr durch ist. Dann kommt, wenn es nach dem Staatspräsidenten geht, eine Übergangsregierung und keine Neuwahlen. Die Botschaft ist Stabilität. Und diese Botschaft scheint ja irgendwie angekommen zu sein, denn der große Crash an den Börsen, von dem vorher immer so fantasiert worden ist, der ist ausgeblieben. Wieso eigentlich?
Naja, weil diese Entwicklung in Italien letztlich schon abzusehen war. Die Umfragewerte in den vergangenen Monaten sind für Herrn Renzi immer schlechter geworden. Außerdem können wir europaweit ja auf ein gewisses Erfahrungspotenzial zurückschauen. Und in den vergangenen Jahren hat es keinem europäischen Regierungschef gut getan, Referenden abzuhalten und dann noch das eigene politische Schicksal daran zu binden. Dafür sind die Zeiten einfach zu unruhig und wir wissen ganz genau, dass Referenden dann sehr, sehr gerne genutzt werden. Letztlich nicht, um über die Frage abzustimmen, sondern Denkzettel zu verpassen.
Und das hat man schon kommen sehen und deshalb ist Ruhe geblieben in den Märkten, wie es ja immer so schön heißt. Muss das denn so bleiben, dass alle die Ruhe bewahren? Wir haben ja inzwischen leidvoll gelernt, dass die sogenannten Märkte, Sie haben gesagt, wir haben gelernt, mit Krisen umzugehen, das ist richtig, aber wir haben auch gelernt, dass die sogenannten Märkte nicht immer besonders rational reagieren.
Ja, in der Tat, die Märkte scheinen immer so lange ruhig zu bleiben, solange sie glauben, Es muss dazu verstehen, nachdem politische und wirtschaftliche Aktion passiert. Mhm. Also ich erinnere Sie nochmal dran, als es losging mit der Eurokrise, gab es ja auch so einen Wechsel letztlich in der Wahrnehmung. Für Jahre hinweg haben immer alle angenommen, wir können den europäischen Staaten ohne Ende Geld leihen, weil letztlich werden die Europäer sie schon raushauen, wenn sie in Zahlungsverdruss kommen. Das ist ja alles ein großer Wechselkreislauf. Und dann ist plötzlich die Wahrnehmung gekippt und dann war die Krise da. Und das ist in gewisser Art und Weise natürlich ein Risiko, was jetzt über der italienischen Situation auch liegt. Deshalb sprechen jetzt natürlich so viele von Beständigkeit. Einerseits ist es natürlich für Italien ein Problem, wenn es jetzt in die politische Entscheidungsfähigkeit rutscht. Dafür sind die Probleme, die Italiener haben, einfach zu groß. Im Beitrag vorhin ist es ja sehr schön angesprochen worden. Die Bankenkrise ist natürlich ein ganz dringliches Problem. Und da müssen jetzt Investoren überzeugt werden, diesen Banken auszuhelfen, weil sonst muss der italienische Staat anspringen. Und das kann auch gravierende, nicht nur ökonomische, sondern auch politische Folgen haben.
Nun ist das schon zu Zeiten, als Renzi noch regiert, na, er regiert ja immer noch, zumindest kommissarisch jetzt, weil er ja zurückgetreten ist eigentlich. Vor dem Referendum ist schon immer wieder davon die Rede gewesen, dass das in Italien ja nicht so schlimm sei, weil die meisten Gläubiger der italienischen Banken Italiener sind. Das heißt, wenn die umgehen, dann bleibt der Crash im eigenen Land.
Ja, auch das geht in den Bereich ich sag mal, in diesem Bereich des, das ist eine Information, die im Wesentlichen davon lebt, wie man sie einordnet. Wenn man das als Stabilitätsmerkmal für die Italiener nehmen möchte, nämlich letztlich, ja, das stimmt, dass der italienische Staat die Schulden im Wesentlichen bei den eigenen Leuten hat, dann ist das eine stabile Sache und dann ist das letztlich verlässlicher, als wenn das ausländische Investoren wären. Mhm. Aber auch die italienische Öffentlichkeit kann nur bis zu einem gewissen Punkt finanzieren. Und ich meine, die italienische Staatsverschuldung liegt bei über 130% des Bruttosozialprodukts. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Da ist einfach die Einschätzung, okay, schaffen die Italiener das intern? Wenn nicht, gibt es eine europäische Lösung. Inwiefern greifen da die Mechanismen, die die Europäische Union in den letzten Jahren gebaut hat? Und welche politischen Folgen hat das? Weil die Italiener natürlich ungeheuer darauf bedacht waren, nicht in diese Abhängigkeit der Rettungssysteme zu kommen, die dann natürlich auch einen Preis haben, nämlich gewisse Auflagen, die dann erfüllt werden müssen. Und der Preis einer gewissen Unabhängigkeit natürlich auch sehr schmerzhaft. Und auf der anderen Seite haben, glaube ich, auch die Europäer kein großes Interesse daran, die Italiener unter diese Rettungsschirme zu bekommen, weil es ist ja auch schon angesprochen worden, das ist ein großer Mitgliedstaat, das ist eine andere Hausnummer als Griechenland.
Könnte sein, dass die Rettungsschirme ein bisschen knapp werden, also so, dass es an den Seiten schon ein bisschen durchregnet dann. Das Positivszenario wäre, dass alles gut geht, in ruhigen Bahnen weiter, dass eine Übergangsregierung weiter regiert, so wie das der Präsident Italiens gerne hätte. Aber kann man sich das eigentlich vorstellen, dass eine Übergangsregierung schön langsam jetzt einfach so weitermacht? Wird nicht der Druck von der Straße steigen?
Der wird sicherlich steigen und das ist dann eine Frage der Nervenstärke. Die Italiener haben in den vergangenen ja nicht nur fünf, sondern auch in den vielen Jahren zuvor schon einiges an politischen Krisen und Staatskrisen mitgemacht. Aber ich will nur mal daran erinnern, Sie hatten ja auch kürzlich eine Situation, Herr Monti hat damals die Geschäfte übernommen und hat das eine ganze Zeit ja auch sehr gut weitergeführt. Von daher ist das jetzt keine singuläre Situation.
Die können damit umgehen, hat auch der deutsche Finanzminister gestern in Brüssel gesagt.
Genau, da muss man sozusagen auf die Resilienz und die Flexibilität der Italiener vertrauen. Andererseits muss man auch hinzufügen, dass es nicht nur Erfahrungen in Italien mit solchen Situationen gibt, sondern ja auch viel Erfahrung mit Unwägbarkeiten und krisenhaften Zuspitzungen innerhalb der Europäischen Union selbst. Und bisher sind ja immer Lösungen gefunden worden, auch wenn es schmerzhaft war, auch wenn es viele Nachtsitzungen gebraucht hat. Und ich denke, im Augenblick müssen wir davon ausgehen, dass das dieses Mal auch wieder der Fall sein wird.
Isabel Hoffmann, Europa-Expertin der Bertelsmann Stiftung. Recht herzlichen Dank. Lange hat sich Italien mit dem Nein und dem Ja zum Referendum um die Verfassungsreform beschäftigt. Es war Wahlkampf und er war komplett eindimensional. Nur über ein Thema hat das ganze Land monatelang gestritten. Dabei ist ein bis dahin ungeheuer wichtiges Thema ebenso komplett aus dem Blickfeld verschwunden, das nun mit Macht wieder auf die Tagesordnung drängt. Karl Hofmann.
Yo, next. Szenen, die sich regelmäßig wiederholen. Täglich werden oft Hunderte von Menschen aus überfüllten Schlauchbooten und morschen Kuttern vor der libyschen Küste gerettet. Viel zu oft kommen die Helfer zu spät. Allein in diesem Jahr sind wahrscheinlich mehr als 3000 Migranten im Mittelmeer ertrunken. Tote, die auch im Lärm des Wahlkampfs für das Referendum untergegangen sind. Ebenso wie die warnenden Stimmen, die von einem beängstigenden Ausmaß des Migrationsproblems vor allem in Süditalien sprechen. So wie die von Christopher Hein, dem Leiter des italienischen Flüchtlingsrates. Die Aufnahmekapazitäten in Italien sind erschöpft, auch weil das Land sich auf den Ansturm nicht rechtzeitig eingestellt hat. Die Situation ist chaotisch und Italien wird alleingelassen mit dem Problem. Es benötigt dringend die Solidarität der anderen EU-Länder, aber davon ist weit und breit nichts zu sehen. Ungeeignete Unterkünfte, aber auch endlose bürokratische Prozeduren und vor allem ihre miserable soziale Lage schüren auch den Unmut der Migranten. In Salerno, südlich von Neapel, demonstrierten sie zu Dutzenden vor der örtlichen Polizeistation. Wir sind jetzt seit 2 Jahren hier, warten immer noch auf unsere Dokumente. Niemand sagt uns etwas. Ohne Dokumente finden wir auch keine vernünftige Arbeit. Wenn wir etwas finden, dann zahlt man uns 5 Euro pro Tag. Wir sind es leid. Helft uns doch. Doch Italien hat selbst Hilfe dringend nötig. Um von den eigenen Problemen abzulenken, hatte Renzi während des Wahlkampfes den schwarzen Peter Richtung EU geschoben. Als er ankündigte, den Haushalt der Kommission zu blockieren, schrillten in Brüssel kurzzeitig die Alarmglocken. Die Immigranten kommen heute in größerer Zahl als je zuvor. Der Grund ist, dass man in Libyen bombardiert hat, ohne an die Folgen zu denken. Jetzt kommen von dort die Migranten. Es sind viel zu viele. Und wie sieht eine sinnvolle Lösung aus? Erstens, man muss in Afrika investieren, damit die Leute nicht emigrieren. Zweitens, man rettet sie auf dem Meer. Drittens, wir brauchen ein effizienteres Aufnahmesystem. Wenn nun die anderen EU-Länder weiterhin ihre Grenzen zumachen, dann werden wir unseren Geldbeutel schließen. Wir zahlen an Brüssel jährlich 20 Milliarden und bekommen nur 12 Milliarden zurück. Wenn sie in der EU Mauern bauen wollen, dann bestimmt nicht mit unserem Geld.
Bene, se devono costruire muri, non lo faranno coi nostri soldi.
Renzis forsches Auftreten nützte ihm am Ende nichts. Das Referendum verlor er mit Pauken und Trompeten. Dafür wird nun nach dem Abklingen des Schlachtenlärms das Problem der Migration dramatisch in den Mittelpunkt rücken. Renzi hat vor allem in Süditalien massiv verloren. Dort bekommen die Bürger das Drama der Migration besonders hautnah zu spüren. Die fremdenfeindliche Lega Nord fordert jetzt lautstark Neuwahlen. Und natürlich hofft sie auf massive Zugewinne, auch deshalb, weil sie permanent gegen ungeliebte Migranten hetzt und gegen die EU, die Italien beim Problem Migration allein lasse. Worin sie nicht Unrecht hat. Zum Beispiel funktioniert die bereits beschlossene Umverteilung der Migranten in andere Länder praktisch nicht. Weshalb immer mehr Migranten zur Selbsthilfe greifen. Täglich, so sagt der Nigerianer Obreit, verschwenden die Leute auf Nimmerwiedersehen aus seinem Flüchtlingslager in Palermo. Das sind jene, die es in dem Lager nicht mehr aushalten und auch nicht auf der Straße enden wollen. Sie fliehen irgendwie weiter nach Frankreich oder Deutschland, wo sie Angehörige haben. Das ist ihr Ziel. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, dann wird der Migrationsdamm Italien brechen. Und dann haben auch die EU-Partnerländer ein echtes Problem.
Nach dem Referendum ist vor der Wahl. Noch ist nicht klar, wann die nächsten Wahlen in Italien anstehen, ob das bald sein wird oder ob eine Übergangsregierung noch 2 Jahre mit den alten Mehrheiten weitermacht. Aber ein Thema steht schon fest für den nächsten Wahlkampf, wann immer er kommt: die Flüchtlinge, die Einwanderer. Die italienische Rechte kann sich auf eine stabile Fremdenfeindlichkeit im Land verlassen. Im Urlaubsland Italien, das traditionell auch von den Fremden lebt. Karl Hoffmann war das aus Sizilien. Marcel Lewandowski, Politikwissenschaftler an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg und seit vielen Jahren mit dem Populismus in Westeuropa beschäftigt. Guten Tag, Herr Lewandowski.
Guten Tag.
Wenn man ins Lexikon schaut, dann findet man die rhetorische Gegenüberstellung von Volk und Elite unter dem Begriff Populismus. In Wikipedia heißt es, der Populismus nehme dabei in Anspruch, auf der Seite des einfachen Volkes zu stehen. Das hört sich jetzt einerseits ein bisschen so an wie die Wahlkampfblaupause von Donald Trump und aber auch genau wie das, was jetzt in Italien von Cinque Stelle zum Beispiel oder von der Lega Nord gegen das Referendum ins Feld geführt wurde. Würden Sie so Populismus auch definieren?
Man muss dazu sagen, dass es eine ganze Weile auch in der Politikwissenschaft gar nicht klar war, wie man jetzt Populismus genau definieren kann, weil er in der Realität sehr schillernd auftritt, mit unterschiedlichen Themen, auch in unterschiedlicher Radikalität. Und in der Tat hat sich die Minimaldefinition durchgesetzt, dass Populismus auf der einen Seite aus dem Appell an ein homogen gedachtes Volk steht, also ein Volk, das vermeintlich einen einheitlichen Willen habe, und auf der anderen Seite aus dessen Mobilisierung gegen eine Gruppe, eine abgrenzbare Gruppe, bestehend aus dem politischen Establishment, dem auch unterstellt wird, einen mehr oder weniger einheitlichen Willen zu haben, und dieser, so die Denkart des Populismus, widerspreche dann in den meisten Fällen denen des Volkes, weil die politischen Eliten unfähig wären, inkompetent oder eben eigeninteressiert.
Ist es dann eigentlich eher eine rhetorische Figur denn ein Programm?
Populismus ist beides. Also auch da gab es einen langen Streit darüber und das taucht auch immer wieder auf. Es gibt immer noch Forscher, die vertreten, es ist eigentlich eher eine Kommunikationsstrategie. Aber man muss doch sehen, dass bei sehr vielen Parteien gerade dieses Wir hier unten gegen die da oben den Kern, sozusagen die Raison d'être dieser Partei ausmacht. Und insofern hat Populismus schon auch eine ideologische Qualität. Das wird man ihm nicht absprechen können.
Aber Sie haben eben selber gesagt, er sei schillernd und man könne ihn nicht so genau fassen. Ich rekurriere nochmal auf die Begriffsbestimmung aus dem Lexikon. Da steht, der Populismus habe an sich kein eigenes Wertesystem, keinen eigenen Kern, also keinen ideologischen Kern ist damit gemeint, den man so festmachen könne. Das heißt, man kann ihn mit verschiedenem füllen. Man könnte, es gibt ja auch Linkspopulismus, es gibt Rechtspopulismus. Aber das, was wir zurzeit an Populismus in Westeuropa erleben, in Deutschland, Frankreich, jetzt in Italien, Niederlande und so weiter, das hat einen Kern, oder?
Ja, tatsächlich. Also das eine ist, dass der Populismus an verschiedene bestehende Ideologien anschlussfähig ist und dass sich auch die rechtspopulistischen Parteien in vielen programmatischen Fragen in Westeuropa auch oder in Mittelosteuropa voneinander unterscheiden. Also beispielsweise in der Frage, wie sie zum Sozialstaat stehen. Teilweise sind rechtspopulistische Parteien auf der ökonomischen Achse sogar relativ weit links angesiedelt. Die FPÖ wäre ein Beispiel, der Front National. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass es so etwas gibt, das nennt man in der Forschung ein Kernkonzept. Also keine in sich geschlossene, wirklich ausbuchstabierte Weltanschauung, wie wir das von anderen Ideologien wie dem Kommunismus oder auch dem Nationalsozialismus mit Abstrichen kennen, sondern ein Kernkonzept, das tatsächlich aus dieser Idee besteht, es gibt ein Volk und der Wille dieses Volkes muss unbedingt gegen die da oben durchgesetzt werden. Und daraus werden ja Forderungen abgeleitet, also bestimmte Forderungen zur Reform der Demokratie, bestimmte autoritäre Vorstellungen von Demokratie. Insofern würde ich sagen, das ist schon ein gemeinsamer Kern, den diese Parteien in Mittel- und Osteuropa und auch in Westeuropa haben.
Die da oben, haben Sie gesagt, und wir hier unten, es ging zum Beispiel auch im Wahlkampf von Donald Trump gegen die Politikerkaste, auch jetzt in Italien ging es wieder gegen die Politikerkaste, die da in Rom, obwohl die da aufrufen, gegen diese Politikerkaste vorzugehen und gegen die zu sein, selber Politiker sind. Das gilt ja auch für die AfD. Das sind ja gestandene Politiker zum großen Teil, die da in der AfD agieren. Wieso fällt das niemandem auf?
Doch, aber der Punkt ist nicht, dass sie selbst keine Politiker sein sollen. Also es geht nicht darum, dass die Populisten selber, wenn sie so wollen, Leute aus dem Volk sein sollen. Es gibt einige, die konnten das für sich verbuchen. Jean-Marie Le Pen hatte diesen Habitus. Sondern es geht darum, dass sie zwar möglicherweise Politiker sind, aber nicht als Teil dieses ebenfalls als geschlossene Gesellschaft wahrgenommenen Establishments angesehen werden. Das trifft auf Donald Trump zu, der ist sozusagen Elite.
Ein Multimillionär?
Natürlich, und aber nicht Polit-Establishment. Das traf etwa auch auf jemanden wie Bernd Lucke zu, der ja nun alles andere als nicht elitär aufgetreten ist. Er hatte natürlich auch so einen professoralen Habitus und er war CDU-Mitglied, aber er ist nicht Teil dieser geschlossenen Gesellschaft, vermeintlich geschlossenen Gesellschaft, Polit-Establishment.
Alexander Gauland hat hier die Staatskanzlei geleitet in Hessen.
Aber nicht alle diese Parteien sind nur auch von diesen Persönlichkeiten abhängig. Dann haben sie natürlich in der AfD jemand anders wie Frauke Petri, die diesen Stallgeruch, wenn sie so möchten, nicht hat. Und Alexander Gauland distanziert sich natürlich auch inzwischen von seiner CDU. Da könnten Sie noch ein anderes Beispiel nehmen, Thilo Sarrazin etwa. Thilo Sarrazin, der viele Eigenschaften auch eines Rechtspopulisten auf sich vereint. Auch der war ja nun hochrangiger Politiker, aber er konnte sich sozusagen glaubwürdig davon absetzen. Das ist vor allem eine habituelle Frage. Also geben die sich anders als das Establishment? Treten die Radikale auf? Brechen die Tabus? Das alles führt dann dazu, dass die dann schon in der Wahrnehmung ihrer Sympathisantinnen und Sympathisanten nicht als Teil dieses Raumschiffspolitik, wenn sie so wollen, wahrgenommen werden.
Marcel Lewandowski, der Populismusforscher von der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität. Recht herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und lasst mich nun auch sagen, dass ich tausendmal, ja ständig eurer gedenke, in der Nähe der Gegenstände, die ich allein zu sehen niemals glaubte. Nur da ich jedermann mit Leib und Seele in Norden gefesselt, alle Anmutung nach diesen Gegenden verschwunden sah, konnte ich mich entschließen, einen langen, einsamen Weg zu machen und den Mittelpunkt zu suchen, nachdem mich ein unwiderstehliches Bedürfnis hinzog. Ja, die letzten Jahre wurde es eine Art von Krankheit, von der mich nur der Anblick und die Gegenwart heilen konnte. Jetzt darf ich es gestehen. Zuletzt durfte ich kein lateinisch Buch mehr ansehen, keine Zeichnung einer italienischen Gegend. Die Begierde, dieses Land zu sehen, war überreif. Da sie befriedigt ist, werden mir Freunde und Vaterland erst wieder recht aus dem Grunde lieb und die Rückkehr wünschenswert. Ja, um desto wünschenswerter, da ich mit Sicherheit empfinde, dass ich so viele Schätze nicht zu eigenem Besitz und Privatgebrauch mitbringe, sondern dass sie mir und anderen durchs ganze Leben zur Leitung und Fördernis dienen sollen. Ja, ich bin endlich in dieser Hauptstadt der Welt angelangt. Nun bin ich hier und ruhig und, wie es scheint, auf mein ganzes Leben beruhigt. Denn es geht, man darf wohl sagen, ein neues Leben an, wenn man das Ganze mit Augen sieht, das man teilweise in- und auswendig kennt. Alle Träume meiner Jugend sehe ich nun lebendig. Und alles, was ich in Gemälden und Zeichnungen, Kupfern und Holzschnitten, in Gips und Kork schon lange gekannt, steht nun beisammen vor mir. Wohin ich gehe, finde ich eine Bekanntschaft in einer neuen Welt. Es ist alles, wie ich's mir dachte, und alles neu.
Auszug aus der italienischen Reise von Johann Wolfgang von Goethe. Nun dann endlich in Rom angekommen, der Hauptstadt der Welt, und in Ruhe, wenn er das heutige Rom sehen würde, dieser Goethe. Risotto alla Renzi, wohin geht die italienische Reise? Der Tag in HR2 Kultur. Matteo Renzi ist mit seiner Verfassungsreform gescheitert und hat damit für eine veritable Regierungskrise in Italien gesorgt, in einem Moment, in dem nichts wichtiger gewesen wäre als Stabilität. Und die europäischen Partner waren höchstwahrscheinlich entsetzt, haben das aber gar nicht so richtig gezeigt.
Auch wenn noch nicht komplett absehbar ist, was das Ergebnis des Referendums für Europa bedeutet, so viel lässt sich schon mal sagen. Die Rechte in Europa fühlt sich wieder einmal gestärkt. In Italien hatte das rechte Lager am meisten Grund zu jubeln. Dort feierte der ehemalige Komödiant Beppe Grillo mit seiner eurokritischen Fünf-Sterne-Bewegung und schrieb: Hurra, die Demokratie hat gewonnen. Die ebenfalls rechte Lega Nord bewertete den Wahlausgang als Sieg des Volkes. In Frankreich twitterte die Front National-Vorsitzende Marine Le Pen: Die Italiener haben die EU und Renzi verurteilt. Man muss diesem Durst nach Freiheit der Nationen und Schutz zuhören. In Deutschland äußerte sich auch die AfD positiv, deren Chef Jörg Meuthen etwa hofft auf ein Ende des Euros in Italien.
Insofern begrüßen wir natürlich sehr, dass das jetzt so ausging, weil das die Euro-Zugehörigkeit Italiens erschüttern kann. Und das ist exakt das, was wir wollen, um daran keinen Zweifel zu lassen.
Doch nicht nur die Rechte in Europa jubelt. Auch im linken Spektrum finden sich Befürworter der Verfassungsreformgegner. Der deutsche Linken-Chef Bernd Rieksinger etwa begrüßte das Scheitern. Denn Renzi habe seiner Meinung nach Demokratieabbau betreiben wollen. Katja Kipping warf nicht nur Renzi ein Scheitern seiner Politik vor, sondern nahm auch gleich Angela Merkel mit ins Boot.
Das Nein der Italiener ist auch ein Nein zu Merkels besten Freund in Italien und damit zum neoliberalen Krisenregime.
Bei den Grünen etwa finden sich viele besorgte Gesichter. Renate Künast etwa twitterte, hätte ich mir vor 20 Jahren nicht vorstellen können, dass die EU, mit der ich selbstverständlich aufwuchs, so in Frage gestellt ist. Sie teilt damit die Sorgen einiger anderer Politiker, die mit dem Votum das Erstarken der rechten Nationalisten in Europa fürchten und auch das Auseinanderdriften der EU. So wie es wohl auch CSU-Chef Horst Seehofer für sich deutete.
Eine große Niederlage für Europa.
Besorgt aber keineswegs, so schwarzmalerisch reagierte Außenminister Steinmeier.
Aber es ist eine Regierungskrise und keine Staatskrise, aber sicherlich auch kein positiver Beitrag inmitten unserer europäischen Krisensituation.
Die dritte Reaktion auf das Italien-Votum heißt Gelassenheit. Auch wenn beispielsweise Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble das Wahlergebnis sicherlich nicht schmecken dürfte, warnt er vor übertriebener Panikmache.
Ich habe eben mit meinem italienischen Kollegen telefoniert. Die Reaktionen sind ja auch mit den Märkten entspannt. Jetzt wird man sehen, wie es in Italien weitergeht. Die Verantwortlichen wissen, dass es eine nicht einfache Lage ist. Italien braucht dringend eine handlungsfähige Regierung. Es gibt keinen Grund, von einer Eurokrise zu reden, aber es gibt ganz sicher keinen Grund, sie sehr beizureden, von niemand.
Ähnlich formuliert es auch der französische Finanzminister Michel Sapin.
Italien ist ein solides Land, eines, das fest in Europa verankert ist. Und was die Probleme angeht, die gab es vorher schon und die gibt es eben auch jetzt noch. Da müssen wir Antworten finden, aber das ist völlig unabhängig vom Ausgang des Referendums.
Letztlich heißt es nach dem Referendum wohl nur abwarten und hoffen, dass sich die Regierungsfrage in Italien schnell klärt und nicht zu viel Unruhe entsteht.
Katharina Wilhelm. In Brüssel, unser Mann Andreas Meyer-Feist. Guten Tag.
Guten Tag.
Fazit des Beitrags, den wir da gerade beide gehört haben, Augen zu und durch, so stellt es sich mir zumindest dar. Denkt man so in Brüssel oder tönt das nur so, weil man sich, sagen wir mal, im Pfeifen im Walde übt und lieber nicht so genau hinschauen möchte?
Es gibt einen sehr hübschen Begriff in Brüssel für die Staaten, die am Mittelmeer liegen oder überhaupt schön sind, in denen man gut Urlaub machen kann, aber denen es nicht so gut geht und wo gewisser Verbesserungsbedarf da ist. Das ist der Club Med und da gehörte Italien bisher nicht dazu. Da gehörten andere dazu und in Brüssel war man schon sich sehr klar darüber, was man an Renzi gehabt hat. Er war ein Egomane, das sagen hier alle, aber er war eben auch der erste Premier überhaupt, der es ernst gemeint hat mit seinen Zukunftsvisionen, mit seinen Reformplänen. Und er hat noch etwas geschafft, was keiner vor ihm geschafft hat in Brüssel. Er hat eben ja Italien eine Stimme gegeben im Kreis der großen EU-Staaten. Und Italien ist natürlich auch ein wichtiger EU-Staat in der Eurozone, die drittgrößte Volkswirtschaft. Das ist nicht zu unterschätzen. Einige befürchten, das steht jetzt auf dem Spiel.
Wenn Italien wankt, hieß es vor dem Referendum, darauf haben Sie ja eben angespielt, dann ist der Brexit ein Kinderspiel dagegen. Jetzt wankt Italien, die Europagegner haben eine Volksabstimmung gewonnen und wenn jetzt Neuwahlen kämen, dann könnte es sein, dass das Land, in dem die Europäische Union gegründet worden ist, römische Verträge, ich erinnere, dass das Land austritt, egal ob das vernünftig wäre. Und Brüssel tut so, als wäre da nichts, kann das eigentlich sein?
Es gibt natürlich viele, die jetzt laut tönen, vor allem am rechten Rand oder auch populistische Bewegungen, nicht nur in Italien, die sagen, naja, wir wollen den Euro hier nicht mehr haben, wir haben keine Perspektive innerhalb der Einheitswährung, wir haben das ja auch von Herrn Meuthen gehört in dem Beitrag vorhin. Aber dieses Risiko, glaube ich, ist nicht so groß, denn die Eurozone ist etwas, was Brüssel und was die Euro-Mitglieder auf jeden Fall so beschützen wollen, dass es eine Euro-Krise nicht mehr geben kann. Wenn es eine gibt, dann wäre es die letzte, dann wäre es tatsächlich der Untergang für den Euro. Und man darf auch nicht vergessen, zwar ist die Lage schwierig für Italien, also es gibt Reformbedarf, die Staatsverschuldung ist hoch, Banken geht es nicht so gut, aber man darf nicht vergessen, es gibt die Unterstützung durch die Europäische Zentralbank. Italien ist eben ein Euroland und es wird auch keine ungeregelten Bankenzusammenbrüche geben. Das ist auch ein Vorteil der EZB und der bisherigen Europolitik. Und ich glaube auch, das wissen die Menschen in Italien, dass das sie am Ende schützt. Das Problem ist, langfristig kann es natürlich schwierig werden. Kurzfristig kann wenig passieren, aber langfristig kann es tatsächlich so sein, dass die Staatsverschuldung untragbar wird, vor allem wenn den Banken geholfen werden muss. Und das ist eben das große Risiko der Zukunft, das man hier auch in Brüssel sieht.
Und das politische Problem, dass da, wie ich eben schon gesagt habe, eine Europagegnerfront gewonnen hat, eine Volksabstimmung. Bislang waren die Absetzbewegungen und die Probleme der EU mit dem Bekenntnis zu Europa immer am Rande der Gemeinschaft. Ich rechne die britische Insel jetzt mal zum Rand, weil die Briten sich ja gerne auch selber vom Festland absetzen. Jetzt aber geht's dann ans europäische Kern, an den europäischen Kern, also an das an eines der Gründungsländer. Das wäre doch ein riesiges Debakel, oder?
Das wäre es ganz sicher, denn das Ganze ist natürlich auch eine Frage des Vertrauens. Also wenn zum Beispiel der Vertrauen in den Euro erodiert in Italien, dann wird das natürlich in anderen Ländern auch so sein, dann wird das natürlich auch Folgen für die Europäische Union haben. Aber ganz sicher wird es so sein, dass die Gefahr groß ist, dass sich Europa auseinanderentwickelt, nicht nur durch den Brexit, sondern eben auch durch eine Neuwahl in Italien mit einer unklaren Regierungskoalition.
Dort Frankreich wird man alles auch
versuchen.
Und so weiter.
Frankreich auch, aber in Italien wird man natürlich versuchen, durch absurde Koalitionen, die sicher nicht sehr stabil sind, Italien lebt ja damit, zu verhindern, dass Populisten oder Beppe Grillo oder irgendjemand anderes an die Macht kommt. Aber ganz klar ist, dass sich Europa dadurch doch ein bisschen auseinanderentwickelt. Das Gefälle zwischen Nord- und Südeuropa wird größer, wenn nicht gehandelt wird, wenn keine stabile Regierung drankommt. Und das ist das große Risiko.
Und für Angela Merkel, die ja inzwischen gehandelt wird weltweit als die wichtigste Verteidigerin des Westens, nachdem dann Donald Trump vor den Türen steht, hat dann auch keine Freunde mehr, ne? Das ist ja eben schon angesprochen worden. Renzi weg, Hollande weg. Mit wem macht sie dann noch denn das Kerneuropa?
Ja, sie kann hoffen oder sie muss hoffen, dass es eben irgendwann mal Schluss sein wird, damit, dass Egomanen an die Spitze kommen. Also Angela Merkel, denke ich, ist keine Egomanin, nein, aber es gibt eben viele, die das sind. Renzi, Hollande. Und solange solche Leute da an die Macht kommen, wird es schwierig sein. Denn ganz klar ist es ja ein hausgemachter Fehler. Renzi hätte ja nicht zurücktreten müssen. Er hätte ganz einfach seine Reformen besser erklären und das Ganze nicht so im Schnelldurchgang durchpeitschen müssen. Dann hätte er vielleicht auch viel mehr Erfolg gehabt. Denn viele, die ihn jetzt abgestraft haben, sind ja durchaus gewillt, etwas zu verändern und etwas zu tun. Und das ist eben auch sozusagen die Lehre für Europa, es eben nicht so zu machen wie Matteo Renzi, sondern es anders zu machen, indem man eben die Leute mitnimmt. Das ist das große Problem, die große Herausforderung. Und da wird sich Angela Merkel eben nicht mehr irgendwie mit einzelnen Personen abgeben können und darauf hoffen, die werden es schon richtig machen. Es wird anders funktionieren und es wird mit anderen Leuten nur funktionieren. Und das ist die große Herausforderung der Zukunft. Ich bin sehr gespannt, wer dort an die Macht kommt, wer in Frankreich an die Macht kommt. Das wird das Entscheidende sein für die Zukunft Europas, vor allem ob die EU so überlebt, wie wir sie haben. Und das ist eben ja die Herausforderung des nächsten Jahres.
Genau, wir sind lieber gespannt, als dass wir Angst haben. Recht herzlichen Dank, Andreas Meyer-Feist, nach Brüssel. Risotto alla Renzi, wohin geht die italienische Reise? Antworten bringen die Zukunft, wird die Zukunft bringen. Das war der Tag in HR2 Kultur. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns wie immer nachhören im Internet unter www.hr2kultur.de. Und wenn Sie wollen, dann morgen wieder. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwinden.